Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Morgenrot der Welterlösung, eine Welt in Aufruhr. Es ist Nacht, ich befinde mich in einer Almhütte in den Bergen, mitten in den Alpen in Österreich. Und so ein alter Herr wie ich, der hat mitten in der Nacht dann so gewisse Bedürfnisse. Und durch das Fenster kommt so ein leichter Mondschein und gerade wie ich meine nackten Füße auf den Holzboden in dieser Almhütte absenken möchte, habe ich den Eindruck, da schlängelt etwas über den Hüttenboden. Meine Bedürfnisse haben sich sehr schnell verflüchtigt. Bloßfüßig, finster, da schlängelt etwas, schaut aus wie eine Schlange. Ich habe mich schnell wieder ins Bett zurückgezogen und habe sehnsüchtig auf das Morgenrot gewartet, bis es hell wird. Und das war so eine Hütte, so Balken, dicke Blockblöcke von Stämmen und die sind nicht so gehobelt worden früher, sondern einfach umgeschnitten und aufeinander geschlichtet. Und dazwischen hat man das mit Moos ausgestopft. Aber Moos ist anfangs feucht und dann trocknet es und dann schrumpft es. Und dann werden wieder Lücken offenbar. Und durch diese Lücken habe ich dann gesehen das Morgenrot. Das war schön. Nie vorher habe ich das so herbeigesehnt, dass ich wieder Licht bekomme, wieder etwas sehe, wo ich hinsteige. Und um das geht es uns, dass wir Licht bekommen, sehen, wo bewegen wir uns hin, wo treten wir hin. Gibt es da vielleicht die Schlange, die in der Bibel als Satan beschrieben wird? Was hat der vor? Was plant der? Und das erleben wir live jeden Tag. Denn es geht drunter und drüber auf dem Planeten. Wir tauchen ein in diese Weltgeschichte. Und wo geht das Ganze aus? Wer wacht darüber? Im intergalaktischen Schaltzentrum im Universum. Die Bibel nennt es das Heiligtum im Himmel. Dort in dieser Schaltzentrale, da sitzt einer und überwacht das Ganze. Und nichts kann geschehen, was nicht an seinem Thron vorübergeht. Und das beruhigt mich immer wieder, wenn ich zwischendurch den Atem anhalte und denke, was kommt jetzt? Ach so, da ist ja noch einer drüber. Der wacht über dem Ganzen. Und das beruhigt mich dann wieder. Vor 2600 Jahren ist da einer unterwegs gewesen mit einer Riesenschar. Dieses Bild stammt von Maximilian Janscher. Wir sehen hier die Juden, wie sie Richtung Babylon marschieren. Die Babylonier sind hoch zu Ross und hier ist ein junger Mann mit 17 und seine Freunde Daniel. Und er wird sich hier gefragt haben, warum? Warum jetzt diese Katastrophe? Und er hat auch gesehen in Jerusalem, die haben ausgewählt, die Babylonier. Bestimmte Leute haben sie mitgenommen, andere haben sie dagelassen. Und da war gewiss so manch einer dabei, wo man sagt, ne, der hat sich ja nie benehmen können. Und den haben die nicht mitgenommen. Und ein Daniel, der sich so gut benommen hat, der wurde verschleppt. Also da kommen uns so langsam so Zweifel. Warum gerade der? Warum wird so ein netter junger Mann verschleppt? Als Sklave in die Verbannung. Der war doch anscheinend der Beste, den es da gab. Ja, warum gerade der? Weil Gott einen Plan hat. In dem Augenblick sieht man nur ein mächtiger babylonischer Herrscher und ein junger Mann, der jetzt versklavt wird, wie viele andere. Aber eine Weile später sieht man etwas anderes. Warum wird der verschleppt? Warum lässt Gott das zu? Er möchte nämlich, dass dieser mächtige babylonische König Nebukadnezar eine Gottesbegegnung bekommt. Und dazu braucht er diesen Daniel. Aber das sieht der ja in dem Moment noch nicht. Und so geht's uns oft. Wir sehen im Augenblick noch nicht, warum, weshalb, wozu. Ich meine, wenn alles glatt läuft, dann sagen wir, ja, ja, prima, weiter so. Aber wenn es dann nicht so ist, dann kommt es warum. Warum ist das jetzt so? Weil wir noch nicht um die Ecke schauen können. Eine Weile später, oder spätestens dann, wenn wir bei unserem Herrn sind, dann werden wir sagen, wow, ach, deswegen, ach, grandios, ach, danke, danke. Aber im Augenblick ist es oft schwierig. Und für Daniel war das sicher hier nicht einfach, diese lange Strecke als Versklavter dahin zu stapfen. Ja, und später hat dann dieser Nebukadnezar diesen Traum. Und was sehr interessant ist, man weiß ja, das bedeutet verschiedene Königreiche, wie die Babylonier, die Perser, die Griechen und die Römer. Und da ich Landkarten so liebe, hat sich der Herr wahrscheinlich damals schon etwas gedacht. Eigentlich schon bei der Flut. Wie wäre es, wenn wir bei der Statue die Beine für das Römische Reich darstellen würden? Denn wenn man dann das Römerreich hier so anschaut, sehen wir da irgendwo ein Bein. Jetzt wäre es auch noch interessant, wenn genau bei diesem Bein auch noch Rom wäre. Das wäre schon gut, oder? Und wenn dieser Statue auf das Bein auch noch auf den großen Zeh ein Stein fallen würde, wäre auch noch gut, oder? So ist Gott. Nach der Flut, als hier die Oberflächen so gebildet wurden, hat er den Planeten von der Landfläche her bereits so geformt, dass Jahrtausende später dieser Traum von Nebukadnezar da dazu passt zur Landkarte. So ist unser Gott. Faszinierend. Ach, ich liebe ihn für das. Nicht nur für das. Wenn wir jetzt so weiterblicken, dann sehen wir, was mit dem Römerreich passiert ist. Das Weströmische ist hier so dunkelrosa und das Oströmische, das wurde nämlich verwaltungsmäßig geteilt, das Reich, denn aufgrund der enormen Bandbreite hier hat man dann zwei Hauptstädte gehabt, hier Rom, hier Konstantinopel, das spätere Byzanz, das heutige Istanbul. Das Weströmische Reich ging unter, weil die Germanen hier hineinstürmten. Das haben sie oft versucht, aber nie geglückt. Bis die rote Linie kam. Hunnen strömten aus dem Inneren Asiens und aufgrund dessen waren die Germanen hoch motiviert, vor diesen Hunnen zu fliehen. Ja, wo sollten sie hin? Und jetzt drücken sie auf das Römerreich. Was ihnen vorher nie geglückt ist, mit den Hunnen im Rücken haben sie es geschafft. Ich denke mir das so, wenn ich über eine Weidefläche gehe, wo Rinder grasen und ich meine, das sind alles Kühe und dann sehe ich, da ist auch ein männliches Tier dabei, genannt Stier, und das senkt seinen Kopf und fängt an, sich galoppierend in meine Nähe zu bewegen, hinter mir her zu sein, das denkt ihr, wie motiviert ich bin, meine Schritte zu beschleunigen. Und so ähnlich erging es den Germanen aufgrund der Hunnen. Die Hunnen waren wie der Stier, treiben die Germanen vor sich her und so schaffen die Germanen den Sprung über den Limes, über den Zaun ins Römerreich. Und so geht das Weströmische Reich unter. Um 500 herum, genau 476 nach Christus. Und dann gründen diese Germanen, diese blauen Reiche hier, die Ostgoten hier, die Westgoten hier, zwischen die Burgunder, hier die Vandalen, die verschiedenen Völker. Und es gibt immer auch wieder eine Retourkutsche. Eine Weile später denkt sich ein oströmischer Kaiser, waren wir nicht einmal doppelt so groß? Könnte man das nicht wieder zurückerobern von den Germanen? Und das ist geglückt. Dieser oströmische Kaiser Justinian hat seine Armeen gegen Italien geschickt und hat die Ostgoten, die Blauen hier, besiegt und hat das wieder ans Römerreich angegliedert, Italien. Jetzt war aber hier alles völlig im Chaos versunken. Die ganze Administration, die die Römer vorher aufgebaut hatten, war alles daniederliegend. Und jetzt hat man, und das ist das Besondere an der ganzen Sache, darum erzähle ich das jetzt, hat der oströmische Kaiser im Westen, im westlichen Teil, den Bischof von Rom erhoben zum Papa über alle anderen christlichen Bischöfe und hat ihn zum Chef gemacht und zum Administrator, zum politischen und geistlichen Verwalter. Und das war 538 nach Christus, der Beginn der 1260 Jahre der Verfolgung der echten Christen. Das hing mit dem zusammen. Und ein Prophet Daniel sieht, wie bei einem Tier, das 10 Hörner hat, wieder 3 ausgebrochen werden und dann kommt was Kleines nach, so wie bei unseren Zähnen als Kind, nicht? Die Milchzähne. Und dann stoßen die nächsten Zähne nach. Und hier kommt ein Horn für 3, weil das so dick wird. Zuerst ist klein, aber dann beseitigt es 3. Und wir sehen, es wächst aus Italien heraus, aus dem ehemaligen Römerreich. Alle Gemälde stammen von Maximilian Janscher, dem steirischen Künstler. Hier sehen wir Johannes auf Patmos. Wer die zwei wichtigsten Seher der Bibel, Daniel und Johannes. Und denen wurden Dinge offenbart. Und die zwei Bücher, die Aussagen, die sind ineinander verschränkt. Das eine ist ohne das andere nicht zu verstehen. Und was sieht jetzt Johannes auf Patmos, dieser griechischen Insel? Die 4 apokalyptischen Reiter. Einer auf einem weißen Pferd, dann folgt einer auf einem roten, dann ein schwarzes Pferd und dann kommt ein Pferd, das ist so, wenn man die Gelbsucht hat und dann siehst du das in den Augen. In was sonst weiß ist, wird dann gelb. Und die Farbe, die wir hier haben, so eine leichenblasse Farbe, das ist das letzte Pferd. Und diese Pferde stehen für Ereignisse, wie sich das im Christentum entwickelt hat. Zuerst Ausbreitung des Evangeliums. Reiter auf dem weißen Pferd, siegreich. Rom hält das nicht aus. Und zwar hier das heidnische Römerreich, blutige Verfolgung 300 Jahre lang. Und dann kommt Kaiser Konstantin aus Konstantinopel, Byzanz, Istanbul heute. Und der hat einen ganz anderen Plan. Nicht Ausrottung des Christentums, das funktionierte nicht. Jeder Märtyrer war ein Same, wo sich Zuschauer fragen, wenn da Christen in Rom zerfleischt werden, ja, warum machen die das? Der bräuchte ja nur niederknien vor der Kaiserstatue und es passiert ihm nichts. Was hat der für einen Glauben, der mir fehlt? Das hat die Leute beeindruckt. Es wurden trotz der Verfolgung immer mehr. Und was macht jetzt Konstantin? Und dafür steht der Reiter auf dem schwarzen Pferd. Nicht Ausrottungsplan, nicht Verfolgungsplan, Integration. Wir holen die Christen mit herein. Wir verbinden die heidnische, römische Kirche mit ihren Götzen mit der christlichen Kirche. Und damit es funktioniert hat, hat man die Statuen gelassen, aber sie mit neuen Namen versehen. Dann heißt die halt nicht mehr die Statue Zeus oder Jupiter wie bei den Römern oder nicht mehr Diana wie bei den Römern und nicht wie Artemis bei den Griechen, sondern jetzt haben wir halt einen Paulus, einen Petrus, eine Maria. Die Statuen blieben, die Namen haben sich geändert. Und die Anbetung blieb auch für die Statue. Und die Integration, das hat die Kirche ausgehöhlt von innen und am Ende ist sie wie eine Leiche. Schöne Bauten nach außen, innen hohl und leer. Die ursprüngliche Kraft des Evangeliums weg. Tausend Jahre abendländischer Geschichte. Da hat jemand die glorreiche Idee gehabt, die Zeit von 800 bis 1900 auf eine Art und Weise darzustellen auf einer Karte. Und da so viele Jahre. Das ist also herrlich. Jetzt können wir 1000 Jahre in ein paar Minuten vorüberziehen lassen. So lange kann also keiner leben, aber wir können jetzt Rückblick halten, was ist da alles passiert. Wir schauen einmal in das Erste hinein und wir gehen jetzt so durch und wir vergrößern das ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr sehen. Um 800 schaut es in Europa so aus. Wir haben ein großes Frankenreich, das ist übrig geblieben als das einzige Reich von der Völkerwanderung, weil die Franken zu den Stammlanden in diesem Frankengebiet das gehalten haben, die Verbindung. Alle anderen wurden entwurzelt, die sind untergegangen. Und das war das einzige Volk, das Verbindung hielt zum ursprünglichen Stammland hier in Mitteleuropa. Und die Franken haben sich ausgedehnt, Karl der Große hatte dieses Reich, aber unter seinen Enkeln, da waren dann drei, wurde das in drei Teile zerteilt. Und diese Dreiteilung von 843, die haben wir bis heute. Denn aus diesem zerteilten Frankenreich kam heraus Deutschland, Frankreich und später Italien. Aber bei Italien hat's ganz lang gedauert, bis das ein einheitliches Reich wurde, der Stiefel. Und das hängt mit dem Gebilde da zusammen. Mit dem Kirchenstaat. Denn der, jetzt schauen wir weiter in den Jahrhunderten, dieser Kirchenstaat ist wie ein Gürtel in der Mitte von Italien und schneidet das Land auseinander in zwei Teile, in Nord- und Süditalien. Und dadurch kam es zu keiner Vereinigung, weil immer hier dazwischen das Papsttum vom Landbesitz her regiert hat. Das war 1250 so. Das muss man kurz erzählen. Jetzt sind wir in einer Phase, da wird ein Papst gewählt und einer wäre gern gewählt worden. Das ist ja oft so bei einer Wahl. Und denkt sich dann der Unterlegene, ich wäre doch die bessere Wahl gewesen, oder? Und das führt dazu, dass der Unterlegene sagt, und trotzdem bin ich der Papst, auch wenn der andere gewählt wurde. Jetzt gab es zwei. Und die haben sich gegenseitig sogenannte Freundlichkeiten ausgetauscht. Und das ging so fast 40 Jahre. Und daraufhin hat man dann noch einen dritten Papst gewählt, damit die anderen zwei gehen, die gingen aber nicht, dann hatte man drei. Und die Lösung war dann nach knapp 40 Jahren, dass man dann alle drei eliminiert hat und einen neuen gewählt hat. Aber 40 Jahre lang war das Papsttum aufgeteilt auf zwei und dann auf drei Päpste. Und du konntest dir aussuchen, welchen nehme ich mir. Und das zeigt diese Karte. Und zwar, da gibt es einen, der sitzt in Avignon in Südfrankreich. Das ist der, dem die Blauen huldigen. Und wenn man die Karte im Detail anschaut, dann sieht man zum Beispiel die Portugiesen, das waren clevere Verhandler. Da sieht man, ein Jahr sind sie beim blauen Papst in Avignon und dann sind sie beim braunen, der in Rom sitzt. Und die wechseln jedes Jahr. Wieso das? Naja, die haben immer geschaut, welcher Papst macht die Steuer billiger. Und so haben die das immer runtergehandelt. Dann kommt der andere Papst, sagt, wieso bist du jetzt bei dem von Avignon? Ja, der war billiger. Na, lass uns handeln, dann macht's der billiger von Rom. Dann kommen die von Avignon wieder und fragen, wieso seid ihr nicht mehr bei uns? Na, die haben es billiger gemacht. Und so hat Portugal das jedes Jahr runtergehandelt. Und dann kam noch ein dritter, der hatte dann dieses violette Gebiet. Der war eigentlich gar kein Geistlicher, der war ein Offizier, aber hat ein dynamisches Auftreten, nicht so zack, 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 zack. Und da dachten sich manche, der wäre ein guter Papst, der hat so eine Durchschlagskraft. Dann hat man einen Offizier zum Priester geweiht, aber das geht ja auch noch nicht. Dann hat man ihn zum Bischof geweiht und dann zum Kardinal. Und wenn er mal Kardinal ist, kann er ja auch Papst werden. Und das Ganze war alles innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Und dann hatte man den dritten Papst. So ging's zu, bevor die Reformation kam. Und da hat man den Bogen überspannt. Und deswegen kam dann die Reformation. Die haben, so schaut es jetzt aus zur Zeit von Martin Luther. Und wieder haben wir hier den Kirchenstaat in der Mitte. Und da sehen wir 100 Jahre später, nach dem 30-jährigen Krieg, 30 Jahre lang wurde Deutschland zerfleischt zwischen Protestanten und römischen Katholiken. Mit dem Endergebnis, dass die Schweizer selbstständig geworden sind als Staat. Der Kirchenstaat ist immer hier. Wir hasten durch die Jahrhunderte, jetzt sind wir 1763, wieder der Kirchenstaat hier. Jetzt beginnt hier Preußen langsam zu entstehen. 1815, nachdem Napoleon besiegt ist, nach dem Wiener Kongress, da wurde alles wieder so aufgeteilt, wie es vorher war, und der Kirchenstaat entsteht auch wieder. Denn Napoleon hatte den Papst gefangen genommen und festgesetzt, der ist dann gestorben, kam doch wieder ein neuer, den hat er dann kurz gebraucht für die Kaiserkrönung 1804. Und als der Papst ihm die Krone aufsetzen will, macht Napoleon dasselbe. Er hat nur gebraucht, dass der die Krone bringt und ihm in die Hand drückt. Und wie ist es jetzt? Jetzt ist der Kirchenstaat verschwunden. Er ist noch immer da. Aber er ist jetzt so klein geworden, dass man ihn auf der Europakarte gar nicht mehr sieht. Denn jetzt hat der Kirchenstaat nur mehr 48 Hektar. Bauernhofgröße. Man hat das drastisch reduziert, um die Einigung Italiens zu erzielen. Das war 1860. Ich will die Karte vorher anschauen, da haben wir noch den Kirchenstaat. Das war 1815. Und 1860 ist es dann schon so. Und 1870 hat dann das Papsttum als Reaktion auf die Schrumpfung der Landfläche wie reagiert? Sie haben sich innerlich aufgebläht wie ein Luftballon und dafür äußerlich ist man geschrumpft, aber innerlich, was hat man jetzt für ein Dogma verkündet? Unfehlbarkeit. Wenn schon äußerlich kleiner, wird man innerlich größer. Wann immer ein Papst irgendetwas in einer Enzyklika verkündigt hat, dann war das unfehlbar. Und deswegen kann sich die römische Kirche nicht reformieren. Wenn sonst würde man das ja ad absurdum führen. Wenn sie unfehlbar ist, was willst du reformieren, wenn sie unfehlbar ist? Das ist der Punkt. Und 1919, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, schaut es dann in Europa so aus. Und da ist dann etwas passiert. Mussolini wollte an die Macht und er wusste, wenn der Papst mich unterstützt, dann wird das klappen. Und dann hat er das arrangiert, als er dann schon im Sattel war. Dann hat er das gewissermaßen abgeliefert an das Papsttum, was er vorher versprochen hat. 1929 bekam das Papsttum für das verlorene Land eine Riesensumme vom Staat Italien geschenkt. Und damit wurde die Vatikanbank gegründet. Und wie vermehrt man so das Kapital in einer Bank? Was bringt am meisten ein? Das merken wir gerade jetzt. Durch Waffengeschäfte. Und jetzt springen wir in die Gegenwart. Oder beinahe in die Gegenwart. Denn diese Verkündigung gibt es schon etwas länger. Auf diesem Gemälde, wenn man ein wenig Fantasie hat, sieht man drei Engel, die sich dem Planeten Erde nähern. Die in Offenbarung 14 beschrieben werden. Und da kommt die letzte Warnung für diese Menschheit. Betet an den, der gemacht hat. Über Jahrhunderte war das eine Selbstverständlichkeit. Du schaust hinaus in die Natur und weißt, von nichts kommt nichts. Das hat einer so entstehen lassen. Aber so vor knapp 200 Jahren kam die Idee auf, vielleicht war das alles Zufall. Einfach nur so. Und jetzt kommt diese Warnung. Betet an den, der gemacht hat. Das ist einmal, da war ich noch in der evangelischen Kirche, da ist etwas passiert. Eine große Renovierungsaktion vom Kirchengebäude und einer war so der Organisator für alles. Der hat die Firmen angerufen, dass hier der kommt und hier der Handwerker und dass das alles funktioniert. Also der war die Schaltzentrale für alles. Und am Ende war die Kirche wunderschön neu geschmückt und dann war der Festgottesdienst und dann war die große Dankesrede. Und dann wurden alle erwähnt, die sich da engagiert haben. Und jeder hat dann auf den Satz gewartet. Und ganz besonders möchten wir uns bedanken, eben bei dem, der das alles durchorganisiert hat. Der war der Architekt des Ganzen. Und irgendwie scheint der Pfarrer etwas nervös gewesen zu sein. Er hat alle erwähnt, nur einen nicht. Den wichtigsten. Nämlich der, das alles durchgeplant hat. Und er hat den dadurch, den betreffenden Mann in seiner Ehre unwahrscheinlich gekränkt. Und unter Menschen verstehen wir das. Aber was das jetzt bedeutet, wir leben auf einem Planeten, der so ausgestattet ist, wie er ist. Wenn Gott nicht die Oberfläche so gestaltet hätte, die Pflanzen, die Nahrung, die Luft, das Wasser, die Wärme, keiner von uns würde existieren. Und was bekommt er als Dank abgestattet? Den gibt's ja gar nicht, das ist alles ganz allein gekommen. Es wird ihm die Ehre geraubt. Darum betet an den, der gemacht hat. Ehrt den. Und das wird für die letzte Phase ganz besonders entscheidend. Das ist jetzt ein interessantes Gemälde. Eine Sanduhr. In unserer Privatschule in Fürstenfeld haben wir für die Volksschüler Sanduhren, die verschieden lang rieseln, damit der Schüler die Zeit begreift. Weil wenn du ihm sagst, er hat 5 Minuten Zeit, was weiß so ein 6-7-Jähriger, was 5 Minuten sind? Aber wenn er dann den Sand beobachten kann, wie der runterrieselt, dann kriegt er ein Gespür, vor allem wenn er sieht, wie viel ist noch drin in der oberen Schale und wie viel hat sich schon unten angesammelt. Hier sehen wir, wie sich von oben nach unten an der Engstelle etwas vermengt. Das schaut aus wie die Freiheitsstatue in New York und das schaut aus wie ein Gebäude in Rom, der Petersdom. Und die vermengen sich hier, die bröseln da zusammen und am Ende kommt unten raus 666. Dieses Gemälde stellt Offenbarung 13 dar. Wir haben 2 Tiere. Das eine, das aus den Wassermassen herauskommt, das andere, das aus der Erde kommt. Die römische Kirche mit all den Raubtierelementen, die Daniel schon gesehen hat in Kapitel 7, und jetzt ein Tier aus der Erde. Darüber werden wir uns ein anderes Mal noch mehr unterhalten. Aber hier sehen wir jetzt die Weltreligionen, wie sie sich heute präsentieren. Wir haben die christlichen, rosa, römisch-katholische Kirche. Rot, Protestanten, Nordeuropa, Norddeutschland. USA war das Einwanderungsland für Protestanten. Australien, Südafrika, Niederländer waren die ersten, Bakterien unter denen. Und dann sehen wir gewisse Gebiete in Afrika, die auch rote Pünktchen oder rosarote haben. Und dann haben wir noch die orthodoxe Kirche. Also die drei dicken Christlichen, protestantisch, rot, orthodox, orange, rosarot, die römisch-katholische. Grün, der Islam. Und das geht hinüber bis Indonesien. Es ist also interessant, wie das hier übers Meer gegangen ist. Nach der Unabhängigkeit Indiens, das war ja früher ein Riesengebiet mit Birma, mit Bangladesch, dem früheren Ostpakistan und Westpakistan, war das die Kolonie von Großbritannien, Indien. Und mit der Unabhängigkeit sind die Moslems nach Ost und West geflohen, nach Westpakistan, Ostpakistan. War früher ein Staat und dann haben sich die getrennt in zwei eigene. Zwei Moslemstaaten, in der Mitte die Hindu. Dann hier in China die Buddhisten, in Japan die Shintoisten, im Inneren, was praktisch menschenleer ist, wie hier in Tibet, Mongolei, die Lamaisten. Das ist so im Großen und Ganzen die grobe Einteilung auf diesem Planeten. Und die hängt ganz stark mit der Entwicklung der Kolonialreiche zusammen. Weil hier von Mexiko bis zu den Falklandinseln hinunter, die Spanier und Portugiesen waren, die römisch-katholisch hauptsächlich sind, ist das auch römisch-katholisch. Die USA waren das Einwanderungsland für die verfolgten Protestanten aus Europa, die sind da hinüber. Es war das Einwanderungsland. Mittlerweile ist das jetzt schon 50-50 in den USA. Und so schaut die Weltkarte der Religionen aus und wir sehen, im Islam gibt es auch verschiedene Gruppierungen, unterschiedliche Grüntöne. Und bis vor wenigen Wochen war uns das wahrscheinlich ziemlich egal, aber seit 28. Februar hat der Grünton eine ganz andere Bedeutung noch gegenüber dem Grün, was wir so rundherum haben. Denn seitdem ist der Iran angegriffen von Israel und den USA. Und jetzt wird es wichtig, dass die eine andere Grünschattierung haben. Weil die sind Schiiten, im Gegensatz zu den Sunniten rundherum. Und da ist noch eine Unterform in Saudi-Arabien, die Wahhabiten. Und diese Schiiten, die sind jetzt so in der Mitte drinnen, der Kern, die sehen sich als die Stars unter dem Islam. Wir sind die Besten. Und wenn man der Beste ist, zumindest das so denkt, dann muss das auch im Staat sichtbar werden. Das heißt, die Religion und der Staat, die Kirche und Staat, gehen eng ineinander und die Kirche, die islamische, bestimmt, was vom Staat her an Gesetzen entscheidend ist. Und das haben wir hier seit 1979. Und dasselbe Muster, wie hier der Iran das durchgezogen hat, finden wir jetzt in der US-Regierung. Die wollen das auch so durchziehen, dass Staat und Kirche eins werden. Dass die Werte des Christentums durchgedrückt werden. Wenn es sein muss, mit entsprechendem Nachdruck. Das heißt, im Grunde ist diese Regierung hier in den USA und die Regierung hier im Iran sind im Grunde Zwillinge. Ja, beide wollen Kirche und Staat gemeinsam, dass sie das Land regieren. Im Islam ist das seit 1979. Hier ist es gerade im Begriff, sich vollends zu etablieren. Ach, das Gemälde liebe ich. Hier sehen wir Offenbarung Kapitel 7. Da tut sich etwas auf diesem Planeten. Und zwar sieht man einen Engel, der vier Engeln, die sich dem Planeten nähern, etwas zuruft. Und dieser Zuruf ist entscheidend. Ich lese in Offenbarung 7, Vers 1. Danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Was tun die? die hielten die vier Winde der Erde fest. Die Winde stehen für alles Mögliche an Katastrophen. Und warum halten die das fest? Damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Da wird also das Katastrophenszenario zurückgehalten. Es könnte viel schlimmer sein. Nicht immer, wenn eine Katastrophe ist, denken wir und ahnen gar nicht, wie oft etwas zurückgehalten wird. Wir sehen nur, wenn losgelassen wird. Und jetzt heißt es hier weiter, und ich sah einen anderen Engel, der steht für Christus, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Das heißt, die vier Winde, die zurückgehalten werden, ist ein Schreckensszenario. Da kommt es zu einem Tohuwabohu, zu einem Chaos, wenn die losgelassen werden. Und gerade als die im Begriff sind, diesen Planeten in Schutt und Asche zu legen, ruft ihnen Christus zu in Vers 3, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, also die Vegetation, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Da ist noch ein Zeitfenster, das sich auftut, bevor alles durcheinander geht. Und es geht um Versiegelung. Darüber werden wir morgen Vormittag mehr hören. Und diese Art des Zeitfensters ist eine, die unmittelbar bevor der Sturm losbricht, sich auftut. Vielleicht habt ihr das im Sommer schon so erlebt, wenn so der Himmel ganz schwarz wird und unmittelbar bevor der Sturm losbricht, wird's ganz still. Die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Und dann ist soweit. Und das ist hier die absolut letzte Ruhe vor dem Sturm. Und dann geht's los. Und wenn man diese Phase nicht nutzt, jetzt im Irdischen, wenn der Sturm naht und man nicht die Fensterläden schließt und alles, was beweglich ist, ins Haus bringt, damit es nicht durch die Gegend wirbelt, dann wird das durch die Gegend gewirbelt. Inklusive uns selber. Was ist uns vorhergesagt? Und das ist schon etwas sehr, sehr Bedeutsames. Die USA liegen ja hier in Nordamerika, hier in der Mitte drinnen, bis zu diesen Seen hier, also ungefähr die Grenze zu Kanada so rüber. Und hier der Rio Grande zu Mexiko. Und in diesem Bereich sind also ganz massiv hier die Rocky Mountains, darum habe ich hier eine physische Karte. Hier eingetragen sind die Indianerstämme, wo die früher überall gesiedelt haben. Und dann haben wir ein anderes Gebirge, die Appalachen. Und diese zwei Gebirgszüge, die sind die mächtigen in Nordamerika. Und die liegen so Nord-Süd. In Europa haben wir die Alpen, die liegen genau quer. Während in USA, Nordamerika, ist das Nord-Süd. Und das spielt jetzt eine große Rolle. Denn das erleben wir ja, die Westwetterlage vom Atlantik her kommen ständig die Tiefdruckgebiete und bringen hier die Niederschläge und das regnet sich dann hier an der Nordseite der Alpen ab und hier haben wir die größten Schneemengen. Ich wohne auf der Südostseite hier, geschützt durch diese Barriere. Wenn es also hier Niederschläge gibt, wenn es 10-mal in Österreich regnet, regnet es 9-mal hier und 1-mal da. Drum wohne ich da. Man muss halt Geografie, Klima sich beschäftigen. Und wenn man jetzt die Karte anschaut, da ist jetzt Folgendes genannt. Von Gott, seiner Botin Ellen White mitgegeben. Es werden hier in USA gigantische Naturkatastrophen eintreten. Wie ist das möglich? Dadurch, dass hier die Gebirge nicht so liegen, ich die Rocky Mountains, wenn die so wären, würde das nicht passieren, was dann geschildert ist. Eiskalte Luftmassen können weit vordringen bis in den Golf von Mexiko. Ich muss mich korrigieren, seit Präsident Trump ist das natürlich der Golf von Amerika, versteht sich. Und diese eiskalten Luftmassen können also bis weit in den Süden vordringen und hier an Vegetation dann alles vernichten, was im Frühling keimt. Umgekehrt können extrem heiße Luftmassen bis weit in den Norden hinauf, bis nach Kanada, bis in die Hudson Bay hier vordringen. Und das sind aber hier die riesigen Getreideflächen. Das heißt die Kornkammer der Welt. Was also einst diese Prärie war, diese Weidegebiete von den Bisons, wo hier die Sioux-Indianer ihr großes Gebiet hatten. Das ist angekündigt in den USA, was also Nahrungsmittel hat in einem Ausmaß, wie sonst nirgendwo ein Staat auf diesem Planeten. Genau dort wird die Katastrophe einschlagen. Mit Nahrungsknappheit und die Regale dann leer sein werden. In USA kommt die große Katastrophe, obwohl das das Flaggschiff der Wirtschaft ist. Das stärkste wirtschaftliche Land mit Abstand. Da ist also was angekündigt. Und die Zeit ist wahrscheinlich nicht mehr fern. Und das wirkt sich dann auf den ganzen Planeten aus. Hier haben wir also eine Weltkarte mit rund 200 Staaten, aber nur einige wenige haben das Sagen. Einige wenige. Darüber werden wir in den nächsten 7 Einheiten noch einiges mehr hören. Hier haben wir Europa färbig. Und seit dem 24. Februar 2022 ist dieses Gebiet hier eins, das sich in unsere Köpfe hineingehämmert hat durch die Medien, durch das Bombardement, speziell diese Gegend hier, wo die Frontlinie in der Ukraine sich befindet. Und das Ganze wird sich auch in Mitteleuropa auswirken und letztendlich auch in dem Staat, falls ihr die Grenzen schon einmal gesehen habt. Es wird bis zu uns kommen, wo wir bisher immer dachten, naja, das ist irgendwo. Aufgrund dessen, was gerade hier passiert. Hier haben wir den Iran, den Irak, Kuwait. Das war der Auslöser von dem Golfkrieg damals. Da war ich gerade in England zum Studium für die Predigerausbildung. Und als hier das losging 1991, weil der Irak Kuwait besetzt hat, nicht weil er zu klein war, sondern weil gerade hier viele Ölfelder sind, die schwarzen Türmchen hier, das sind die ganzen Ölfelder, die sich hier befinden. Und als das geschehen ist, haben dann damals die USA eingegriffen und von Saudi-Arabien aus den Irak angegriffen und dann 12 Jahre später noch einmal, um Saddam Hussein endgültig zu stürzen. Zwischendurch, vorher schon, hat es den Krieg zwischen Irak und Iran gegeben, unmittelbar nach der Islamischen Revolution hier 1979. Der dauerte 8 Jahre und später ist man dann draufgekommen, warum der so lang gedauert hat. Denn einen Krieg kannst du eigentlich bestimmen, wie lange er dauert. Mich fragen jetzt immer Leute, wie lange wird der jetzt dauern, da unten der Krieg? Das ist sehr einfach zu beantworten. Bis eine Seite oder beide Seiten nichts mehr haben, womit sie einander beschädigen können. Wenn du keine Waffen mehr hast, passiert nichts mehr. Aber es verdienen ja welche an den Waffen. Und solange die wollen, dass das so weitergeht, geht es weiter. Das heißt, diejenigen, die daran verdienen, an den Waffenverkäufen, die bestimmen, wie lang es geht, solange die liefern. Und nach diesem 8 Jahre dauernden Krieg zwischen Irak und Iran hat man dann herausgefunden, nachdem das alles vorüber war, warum hat der Irak so lange gekämpft? USA hat Waffen geliefert. Und warum konnte der Iran so lang dem widerstehen, wenn jetzt durch der Irak von USA beliefert wird? Ja, weil der Iran auch Waffenlieferungen bekam. Von wem? Auch von USA. Clever, oder? USA beliefert beide. Und zwar so lange, bis alle ihre alten Waffen abgestoßen waren und mit dem frischen Geld konnten sie wieder neue Waffen sich anschaffen. Und nachdem alles Alte dort ausgesendet worden war, verkauft worden war und 1 Million Iraker und Iraner tot waren, dann kommt nichts mehr. Und dann wird der Krieg zu Ende. So läuft das immer. Also wenn man sich das vorstellt, da werden junge Männer für Volk und Vaterland mit ihrem Blut da hineingeschickt und sterben für nichts und wieder nichts. Und wer steckt da dahinter? Es gibt einen in der unsichtbaren Welt, Satan. Der ergötzt sich am Krieg. Der ergötzt sich daran, wenn die Leiber zerfetzt werden. Der ergötzt sich daran, wenn die junge, blühende Mannschaft eines Staates verblutet. Ich meine, was das jetzt für die Ukraine und für Russland heißt. Jetzt dauert der Krieg schon länger als zwischen Hitler, Deutschland und der Sowjetunion. Das hat damals knapp 4 Jahre gedauert. Und da sind wir jetzt schon über 4 Jahre. Und es geht nur, weil beide Seiten noch immer Waffen haben. Aber sobald sie nicht haben oder eine Seite das nicht mehr hat, ist sofort aus. Dann musst du kapitulieren. Dann hast du nichts mehr. Und geht es beiden gleichzeitig aus, na, dann hören sie gleichzeitig auf. Und hier wird es also jetzt genauso sein, wie lang wird Israel und USA, wie lang werden die ihre Angriffe fliegen, bis sie nichts mehr haben. Wenn du bei keinem Flugzeug mehr Raketen montieren kannst, dann fliegen die auch nicht mehr. Aber hier ist jetzt etwas passiert und das geht jetzt weit über diesen Konflikt in Nahost hinaus, da ja hier die Erdöl- und Erdgasreserven in großem Umfang vorhanden sind, ist es also so, dass wir hier in Mitleidenschaft gezogen werden. Weil der Welthandel ist eben ein Welthandel. Früher war das so, lebt jeder auf seinem Bauernhof und das, was er anbaut, isst er. Ist er faul, dann wird er sehr schlank, weil er einfach nichts hat. Und es musste keiner irgendwo hinreisen zu seiner Arbeitsstelle. Er geht bei der Haustür hinaus und da arbeitet er. Je fleißiger er ist, desto mehr gibt es zum Essen. Und je fauler, desto weniger. Und mit der Zeit, mit der Arbeitsteilung und der Entwicklung der Staaten und der Waffentechnik kam hier also alles in einen immer größeren Umfang, bis wir jetzt einen weltumspannenden Handel haben. Und wenn irgendwo etwas passiert, wirkt sich das letztlich auf alle aus und besonders auf die hochentwickelten Staaten. Übrigens, das ist hier schon interessant. Diese Straße von Hormuz, die also eng hier ist, der Iran hat verlauten lassen, wir sperren hier gar nichts ab. Hier können alle durchfahren, die unsere Freunde sind. Nur die Feinde dürfen nicht durch. Sprich USA und Israel und die Freunde von denen. Darum hat sich ja Europa beeilt, schnell zu sagen, wir sind die Freunde von USA und Israel, damit wir da auch nichts mehr bekommen. Und Chinesen fahren da durch, Inder fahren durch, türkische Schiffe, pakistanische. Passiert nichts. Aber was würde passieren, wenn eins von USA oder ein Frachter der Richtung mit seiner Fracht Richtung USA, Israel oder Europa will, der wird untergehen. Also es ist offen für die Freunde. Man könnte das also ganz schnell beenden, wenn man wieder Freund vom Iran ist. So schnell geht das. Hier sind also interessante Zusammenhänge. Und das, was hier herum passiert, ja, darüber werden wir noch in den folgenden Einheiten uns unterhalten, denn das sind ja viele, viele kleine Staaten, in denen überall die USA ihre Militärstützpunkte haben. Einen Flughafen, einen Marinehafen. Und wenn man denkt, hier am Bachrhein, ist ja winzig, Katar, wo die 5. US-Flotte ihren Stützpunkt hat, da fühlst du dich als so Winzling, als Staat, enorm beschützt. Die USA haben eine ganze Flotte da. Also wenn ich dort jetzt Bürger wäre, wäre ich froh, wenn die nicht dort ihre Flotte hätten. Die dachten, sie werden beschützt. Aber was ist das Ergebnis? Sie werden angegriffen, weil die dort sind. Wenn man da jetzt Analogien mit Deutschland zieht, Rammstein als Beispiel und die anderen Stützpunkte, wo die USA ihre Lager haben, ist es vielleicht auch eine magnetische Anziehungskraft, dass man plötzlich zur Zielscheibe wird, gerade weil diese Stützpunkte sind und man dachte, man ist geschützt. Die führen das jetzt dort unten gerade vor. Überall, wo die USA als Schutzmacht sind, die werden jetzt mit Raketen beschossen, nämlich diese Schutzpunkte. Und nicht nur das. Ja, und hier hat jetzt natürlich Israel was gemacht, was wieder die Gegenreaktion ausgelöst hat. Diese Lagerstätten, nicht? Du kannst ja, wenn du so viel Erdöl und Erdgas hast, das auch zwischenlagern, bis die Schiffe kommen und das holen. Und wenn du sowas angreifst, wie feuerfreundlich ist Erdöl und Erdgas? Also wenn du da was hineinschießt, stell dir mal vor, so ein Riesentank und da fliegt eine Rakete hinein. Das ist eine Feuerhölle ungeahnten Ausmaßes. Und das hat man jetzt gemacht von Israels Seite her. Im Iran. Und der Iran sagt, das gibt's ja woanders auch, Gasanlagen. Zum Beispiel hier auf Katar. Und nach einer einzigen Aktion, was kommt für eine Meldung? Das müssen wir reparieren, nachdem das zerstört ist. In 3 bis 5 Jahren gibt's wieder Gas. In 3 bis 5 Jahren. Mit einer Aktion. Wir sind in einem Strudel der Ereignisse. Unvorstellbar, was da jetzt alles kommt. Hier sehen wir die größten Erdgasproduzenten in dieser Reihenfolge. Also USA produziert am meisten, dann kommt Russland. Oh, wer kommt da? Iran. China, dann Kanada, Katar. Hier an 5. Stelle, von der Insgesamtproduktion. Aber Katar hat das größte Lager, die größte Lagerstätte als einzelne. Australien, Saudi-Arabien, wieder ein Staat hier im Golf. Norwegen, jetzt einmal jemand aus Europa, in der Nordsee ist das. Algerien, Turkmenistan, Zentralasien, Malaysia, das ist dort bei Singapur, Ägypten, Indonesien. Und jetzt haben wir wieder einen Golfstaat, die Vereinigten Arabischen Emirate, bekannter unter den 2 wichtigsten Städten Abu Dhabi und Dubai. Da hat mir jetzt vor kurzem jemand ein Bildchen gepostet, das sagt jemand, und wieder ist mir meine Armut zu Hilfe gekommen und hat mich gerettet. Stell dir vor, ich wäre jetzt in Dubai. Es ändert sich schnell. Das war also der Luxusurlaub für die, die sich das leisten können. Und plötzlich fliegen da Drohnen und Raketen herum. Und Usbekistan in Zentralasien. Das sind also die 16 größten Erdgaslieferanten auf diesem Planeten. Und bei Iran, Katar und Saudi-Arabien, Das sind also hier in der Spitzenliga, wenn man sich vorstellt, es gibt 200 Staaten rund. Und hier sind die in der obersten Liga. Und davon sind schon 3 Golfstaaten. Und da wird jetzt eifrig zerstört. Und der Rest wird dann teuer, der übrig bleibt. Und da wird dann gerangelt darum. Und dann kann natürlich der Anbieter, der noch was hat, sagen, ja, natürlich bekommt ihr. Wer zahlt mehr? So wie damals beim Papsttum vor 600 Jahren. Wer bietet weniger? Welcher Papst? Wir sind also hier in einer Phase der Entwicklung, wo es uns alle in die Armut hinunterreißen wird als Staaten, weil die Energiezufuhr lahmgelegt wird. Und darüber hören wir dann morgen mehr unter diesem Thema. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Hab Dank, unser Herr und Meister, dass du der bist, der in Kontrolle ist. Mitunter fällt uns das schwer zu begreifen, wenn man sieht, wie viel Freiraum du deinem Gegenspieler mitunter lässt. Aber du hast einen Plan, o Herr. Du lässt nur so viel zu, wie letztendlich zum größten Segen wird. Für alle die, die auf dich hören und auf dein Wort. Danke, Herr, dass du das, was du vorher gesagt hast, wahrmachen wirst, für immer und ewig.